offene Ohren, offene Herzen sind gut. Vielleicht braucht es heute auch eine offene Nase. Ich hoffe also, ihr habt keinen Pfnüssel. Predigtthema ist ja, es schmeckt nach Leben. Mit welchem Parfüm hast du dich heute Morgen eingedeckt? Keins. Ah, ihr schmeckt so schon fein genug. Genau. Aber es kann sein, dass der ein oder andere ein Parfüm genommen hat, ein Eau de Toilette oder Aftershave-Manne. Vielleicht haben sie einen besonderen Osterduft auch aufgelegt. Es schmeckt. Ich habe mich ein bisschen kundig gemacht im Internet. Bin nicht in einen Laden reingegangen, sondern habe im Internet so ein bisschen geforscht, was für Parfüm oder in dieser Art, was für Duft gibt es denn eigentlich? Und dann bin ich auf ganz interessante Namen gestoßen von diesen Düften. Das eine, also sind alle interessanterweise auf Englisch. Das eine heißt Truth, das heißt übersetzt Wahrheit. Der Duft heißt Wahrheit. Interessant. Ein anderer Duft habe ich gefunden, der heißt Escape. Escape heißt Rettung. Spannende Duftnamen haben wir da. Ein anderer wiederum heißt Obsession, Ergriffenheit oder Contradiction, also mein Englisch ist nicht besonders gut, aber ich weiß, das heißt Widerspruch. Wahrheit, Rettung, Ergriffenheit, Widerspruch, so nennen die ihre Parfüm Sorten, Arten. Und mit einem ganz individuellen, ausgewählten Parfüm, da kann man viel bewirken. Die einen brauchen keins, das ist wunderbar. Aber man weiß, man kann doch viel, viel erreichen damit. Ostern hat auch etwas mit Duft zu tun. Vielleicht ist dir das bisher nicht bewusst gewesen, dann kommen wir heute da drauf. Mit Ostern wird vielleicht eine ganz besondere Duftnote verbunden. Wenn ich jetzt bei den Kindern würde fragen, würde ich sagen, ja, ganz klar, eindeutig, schmeckt nach Eier und nach Schoki. Das ist für sie Ostern, der Osterduft. Aber nein, Ostern schmeckt auch nach Leben. Das werden wir jetzt dann miteinander gleich anschauen. Doch eben bevor wir die Duftnoten vom Leben, bevor die hätte können eingeführt werden, sind ganz andere Düfte noch in der Luft gewesen. Und ich will euch gerne vorlesen aus dem Lukas-Evangelium. Kapitel 24, wer es mitlesen will, Vers 1 bis 12. Lukas 24. Da heißt, ganz früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen mit den wohlriechenden Ölen, die sie zubereitet hatten, zum Grab. Der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, war zur Seite gerollt. Als sie die Grabhöhle betraten, fanden sie den Leichnam Jesu des Herrn nicht. Verwirrt überlegten sie, was sie jetzt tun sollten. Da traten zwei Männer in glänzenden weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. »Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?« fragten die Männer. »Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen.« Da erinnerten sich die Frauen an die Worte Jesu. Sie liefen in die Stadt zurück, um den 11 Jüngern und den anderen Freunden Jesu zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus und noch etliche andere. Aber die Jünger hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, fand er außer den Leinentüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. Also es sind zuerst einmal noch andere Düfte rum gewesen. Das erste Mal nach Karfreitag, wo Jesus gestorben ist, hat es dann einen Verwesungsgeruch gegeben. Ich weiss, das ist für den Sonntagmorgen, für einen Ostergottesdienst nicht gerade der feinste Geschmack, wenn man den in der Nase hat. Darum habe ich ihn auch nicht mitgebracht. Aber wir müssen uns das vorstellen. Ich habe da manchmal so ein Bild vor Augen, wenn ich in einen Gewölbekeller hineinkomme. Gang Stegen runter, da ist ein Gewölbekeller mit gewissen Düften da drin, eine stickige, modrige Luft. Da verschlägt es einem manchmal fast den Atem. Schmeckt vielleicht nach verfaultem Holz, nach verschimmelten Äpfeln, nach vertrockneten Herdöpfeln. Etwa so einen Geschmack hatte ich in der Nase, wo ich in den letzten Wochen eine Wohnung angeschaut habe. Viele von euch wissen das, wir sind auf Wohnungssuche. Und ich habe eine Wohnung angeschaut und dachte, wow, ja, das könnte sein. Und als ich drin war, habe ich gemerkt, ui, das schlägt es einen fast wieder raus. Das war eine sogenannte Messi-Wohnung. Ich habe nicht gewusst, dass das in unserer Stadt gibt. Da zu Wettigen. Die Frau hat nur die letzten 2 Jahre dort gelebt, aber es hat unmöglich ausgesehen. Es hat unmöglich geschmeckt, dass man fast nicht hätte durchlaufen können und man wäre am liebsten sofort wieder raus. Die Wohnungsbesichtigung hat bei mir 10 Minuten gedauert, nicht länger. Also einfach nicht länger ausgehalten. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Geruch, wenn Lebensmittel rumstehen in der Küche, am Boden liegen, schon Tierchen da sind. Das ist intensiv. Das kann sehr unangenehm sein. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, jetzt sind wir nicht in einem Gewölbekeller, auch nicht in einer Messewohnung, sondern wir sind auf einem Hocker. Und auf dem Hocker, wo sie Golgatha genannt haben, da sind Leute hingerichtet worden, aber der war noch für etwas anderes da. Es war nämlich wie ein Müllhalter. Und jetzt haben wir vielleicht den Geruch auch so ein bisschen in der Nase. Von absolut stinkendem Müll. Ein Schuttabladeplatz. Der Geruch liegt dort in der Luft. So schmeckt es nach Unrat. Es schmeckt da oben auf dem Hocker nach Schweiß, nach Blut. Wahrscheinlich auch nach Alkohol. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Soldaten das ohne Alkohol ertragen haben, was sie da alles erlebt haben und gesehen haben. Der Gestank auf dem Hinrichtungsplatz, das ist ein Geruch wie in einer Grabkammer. Und alles andere als angenehm. Und dann, 3 Tage später, am Ostermorgen, die Frauen sind in aller Frühe sind sie unterwegs zum Grab. Was wollen sie machen? Sie haben ihre wohlriechende Parfümöl dabei. Wie sie wissen, so ein Leichnam, der fängt an stinken, wenn der verwest. Und sie haben ihren geliebten Lehrer, wo sie vermisst haben, ihm nochmal die letzte Ehre erwiesen, ihm etwas Gutes zu tun. Ja, Jesus ist tot gewesen. Aber sie haben den toten Jesus ehren. Sie haben ihren toten Herr festhalten, konservieren. Aber bitte wohlriechend. Sie haben mit ihrem Duftstoff den Verwesungsgeruch überdecken, der von ihrem toten Freund ausgegangen ist. Können wir überlegen, ob wir das manchmal heutzutage vielleicht auch tun? Einiges machen wir diesen Frauen vielleicht nachher. Die einen, die glauben schon mal gar nicht an die Auferstehung. Sie verehren Jesus vielleicht als Religionsstifter, vielleicht als guter Mensch, als vorbildlicher Mensch, von dem man etliches lernen kann. Aber sie wollen den toten Jesus in ehrender Erinnerung behalten, salbungsvolle Worte hören und sie sind vielleicht sogar parat, seine Taten, die nächste Liebe nachzuahmen. Andere wiederum glauben an der Auferstandene. Aber ihr Glaube hat keine Auswirkung. Keine Auswirkung im Alltag, im Leben. Er ist nicht mehr lebendig. und damit fehlt die ganze Dynamik. Und jetzt versuchen sie, den Verwesungsgeruch von ihrem toten Glauben zu überdecken. Zu überdecken mit diesen wohlriechenden Parfümöl. Und das könnte dann ganz verschiedene Marken sein. Die Marken von dem Parfümöl von uns heissen dann vielleicht Pietas, das heisst Pflichtgefühl. Das kann vielleicht Charisma oder Liberalis heissen. Es kann auch der Name Liturgie, also, oder Liturgie, ist eher eine Dienstleistung. Eine Dienstleistung von wohlhabenden Bürgern gegenüber der Gemeinschaft. Also nicht nur ein Pflichtgefühl, sondern wenn ich versuche, für andere, für das Ganze etwas Gutes zu tun, versuche ich das zu überdecken, meinen Glauben damit. Andere überdecken es mit Aktion, mit Tätigkeit. Sie tun ja etwas Gutes, aber tun ihren eigenen leblosen Glauben eigentlich versuchen, damit zu überdecken. Und andere wiederum, die kennen Jesus nicht. Die berührt es auch überhaupt nicht, dass es irgendwelche frommen Leute gibt, die versuchen, noch ein bisschen Kosmetik zu betreiben und da etwas zu überdecken. Sie nehmen vielleicht nur den frommen Mief wahr. Wenn man so reinkommt und es schmeckt, man will eigentlich schon gar nicht rein. Der modrige Geruch vielleicht von toten Traditionen. Von Gewohnheiten, wo es anfängt zu stinken. Sie drehen dann den Kopf weg und haben vielleicht erleben einen schlechten Atem von noch so gut gemeinten frommen Worten. Aber wo kein Leben dahinter ist. Die Frauen, die jetzt unterwegs sind, Jesus zu parfümieren, das ist für mich wie so ein trauriges Bild für Christen, die nicht mehr mit dem auferstandenen Jesus Christus rechnen. Die einfach wollen, ein bisschen schön haben und einbalsamieren und einen Wohlgeruch haben, aber sie versuchen, etwas zu überdecken. Und glaubet und rechnet gar nicht mehr wirklich mit der Auferstehung. Es ist aber nicht nur der Verwechslungsgeruch da gewesen, sondern es gibt ja auch eine Frühlingsluft. Ich denke, wenn ich an Frühlingsluft denke, also einen wunderschönen Frühlingstag, im Moment, heute Morgen haben wir es leider nicht ganz so, aber auch so einen frischen Regen kann ja etwas Besonderes sein. Ich bin heute Morgen von Vögeln wach geworden im Bett. Wenn man durch den Garten geht, vielleicht frische Erde schmeckt, der Blütenduft in der Luft liegt und dann schnaufe ich tief durch. Die ersten Sonnenstrahlen nehme ich vielleicht wahr, die mich in meinem Gesicht kitzeln und dann schmeckt es nach Leben. Die Frauen, die zum Grab unterwegs gsi sind, die haben inzwischen das Grab erreicht. Und unterwegs haben sie sich wahrscheinlich noch Gedanken gemacht, wie sollen wir überhaupt eigentlich mir, also das heisst, es sind mindestens 3 Frauen gsi, vielleicht auch mehr dabei, die nicht namentlich erwähnt sind, aber wie sollen die Frauen den riesengroßen Grabstein da von dem Grab wegtun, um ihn einzuölen, einzubalsamieren, um die Öl zu verteilen. Spannend, dass sie sich erst unterwegs da Gedanken machen. Aber sie haben gar nicht gewusst, wie sollen sie das bewerkstelligen. Und als sie ankommen, sehen sie schon von weitem, oh, der Stein ist weg. Warum ist der weg? Wer hat denn, wo sind eigentlich die Soldaten hin? Und sie kommen rein in das Felsengrab und es ist leer. Die Grabnische, wo sie ihren Herr hingelegt haben, ist einfach leer. Und jetzt muss ich einen kleinen Exkurs machen. Weil man könnte ja eigentlich davon ausgehen, okay, der Leichnam, Jesus, der hat doch irgendjemand gestohlen. Das wäre doch das Einfachste. Jetzt, wer sollte der gestohlen haben? Wenn man jetzt zum Beispiel an die Römer denkt. Die Römer, also die Soldaten zum Beispiel, die haben ja den Auftrag gehabt, das Grab zu bewachen. Die Soldaten haben sicher nicht geklaut, weil die sind nicht mehr an ihrem Dienstort gsi. Die haben also eins von oben auf den Deckel bekommen. Sie haben keinen Grund. Die Oberen von den Römern, die haben wahrscheinlich auch kein Interesse daran, Jesus zu stellen, weil sie sind verantwortlich gewesen oder wollten den Frieden in Palästina haben. Und wenn sie den einfach klauen, dann wird es keinen Frieden geben, dann werden die einen Aufstand machen. Also sind es die wahrscheinlich nicht gewesen. Jetzt könnte man sagen, gut, es sind die Juden gewesen zu damaliger Zeit. Die haben doch Jesus sowieso gehasst. Die haben ihn ans Kreuz gebracht, also es sind die Juden gewesen, wo der Leichnam gestohlen haben. Aber genau die Juden sind es gewesen, die verlangt haben, dass der Leichnam, dass das Grab bewacht wird. Genau sie haben das in Auftrag gegeben. Und man muss sagen, also gut, wenn sie es gewesen wären, dann wäre doch spätestens in dem Moment, wo die Christen behauptet, er ist auferstanden, wären sie doch gekommen und hätten gesagt, stopp, wir haben ihn geklaut, da liegt er. Seht ihr, wie er auferstanden ist? Da ist er, wir bringen ihn neu. Spätestens dann hätten sie ihn wieder vorgeholt. Also die sind es wahrscheinlich auch nicht gewesen. Die beste Möglichkeit, wenn man sagt, die Christen sind es gewesen. Die Jünger sind es gewesen. Schauen wir uns das mal genauer an. Die Jünger, nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, lesen wir bei Karfreitag, Jesus ist gestorben. Sie sind verängstigt gewesen und verzweifelt. Die sind zusammen gewesen und haben nicht mehr weiter gewusst. Kein einziger von ihnen ist auf die Idee gekommen, Jesus könnte auferstanden sein. Es heisst, sie sind völlig am Ende gewesen. 3 Jahre mit Jesus unterwegs und sie haben gedacht, er ist derjenige, der Messias, der uns verheißen ist, er, wo die Römer entmachtet. Und es ist alles zu Ende. Jetzt muss man überlegen, an dem Grab sind ausgebildete römische Soldaten gewesen. Und die paar einfache Leute, Fischer, ein Arzt war dabei gewesen, der ist vielleicht auch nicht ganz so kräftig, nicht ausgebildet als Soldat. Die sollen den Leichnam gestohlen haben. Wo sie doch rein psychologisch schon auch völlig am Ende gewesen sind. Durch die Kreuzigung von Jesus so erschüttert und niedergeschlagen. Gut, aber wenn sie es gemacht hätten, wenn sie das alles überwunden hätten und Soldaten besiegt hätten, was für einen Grund hätte es gegeben, die Auferstehung vorzutäuschen? Einige behaupten, ja, die Jünger wollten eine neue Glaubensgemeinschaft etablieren. Aber sie hätten sich einiges müssen anhören, weil es wäre eine grosse Strafe gewesen, wenn sie den einfach gestohlen hätten. Spannenderweise wird uns nirgends berichtet, dass irgendwie die Jünger aufgefordert worden sind, vor Gericht zu kommen und zu erklären, was sie mit dem Leichnam gemacht haben. Sie werden nicht einmal befragt dazu. Da wird uns nichts berichtet. Sie sind völlig am Ende, zerstört und vor allem auch noch, weil es heisst, wer der Kreuzestod stirbt, dass derjenige von Gott verflucht ist. Also Jesus, der, wo sie alle Hoffnung drin gesteckt haben, der ist am Kreuz gestorben und sie denken, Gott hat ihn völlig verloren, Gott hat ihn verflucht. Die sind völlig am Ende. Enttäuscht und resigniert, lesen wir, wie sie in ihre Prüf zurückgegangen sind. Aber wenn sie eine neue Glaubensgemeinschaft wollen etablieren, wenn wir uns das einmal versuchen, gedanklich vorzustellen, dann kommen wir irgendwann zu dem Moment, wo ganz viele Apostel an dieser Stelle stehen, wo ihnen gesagt wird, entweder du seist im Glauben an den auferstandenen Jesus, wo du behauptest, ab, oder du wirst sterben. Spätestens dort müsste doch einer von diesen Aposteln doch sagen, hey, stopp, sorry, ist alles ein Spass gewesen. Wir haben das nur erfunden. Aber weil es eben nicht erfunden war, weil es Wahrheit war und sie der auferstandene Jesus wirklich ihm begegnet sind, sind sie sogar bis zum Tod gegangen. Es wäre doch niemand hätte sein Leben gelassen von denen und wären Märtyrer tot gestorben, wenn da nicht ein Funke Wahrheit dabei gewesen wäre. Also das Fazit, das mit dem Leichnam stellen und verstecken, da kommen wir nicht weit mit den Gedanken. Gott hat ihn wirklich von den Toten auferweckt. Also jetzt sind wir wieder bei diesen Frauen. Das Grab ist leer. Sie begegnet da diesen Männern. Verschrecken zu tiefst, als die zwei Männer mit diesen leicht glänzenden Kleidern sie auf das Problem angesprochen haben. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht da. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Und die Frauen, die treffen jetzt an dem Grab nicht auf einen Verwesungsgeruch vom Toten, was sie eigentlich erwartet haben, sondern auf ein offenes, leeres Grab und da liegt ein Frühlingsduft in der Luft. Es schmeckt auf einmal nach Leben. Nach Leben. Und dann haben sie sich wieder erinnert an die Worte, die er gesagt hat. Und die Frauen werden jetzt eben an das Bild erinnert, wo Jesus selber gebraucht hat. Er hat davon geredet, dass er muss sterben und wie ein Samenkorn in die Erde gelegt wird. Und er kündigt an, dass aus dem Samenkorn neues Leben wird keimen. Dass etwas Neues erstarrt. Und das hat Gabriela so wunderbar da auch gezeigt, wie etwas entsteht und aufkommt aus der Erde. Und jetzt ist es eben so weit gewesen. Jesus gestorben, aber es keimt und kommt Leben aus dem Boden rauf. Es hat plötzlich nach Leben geschmückt. Und der Paulus, der gebraucht ein Bild, ein anderes Bild für die Auferstehung. Ich lese euch einen Vers aus 2. Korinther 2, der Vers 14. Von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er uns überall im Triumphzug Christi mitführt. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Der Paulus, der braucht da also das Bild von einer Siegesparade, ein Triumphzug. Bei den Römern, wenn die das veranstaltet haben, da ist zuerst mal zuvorderst, sind Chör, Musikanten, wahrscheinlich Bläser dabei gewesen. Fröhliche Musik haben sie gehört. Sie haben den Sieg verkündet. Und dann hat es dahinter Leute gegeben, die Weihrauch versprüht haben. Feine Duftstoffe sind verbrannt worden. Überall ist die Luft erfüllt von dem Duft. dahinter hat es den Wagen gegeben, mit einem siegreichen Feldherren, die Soldaten, die wahrscheinlich dann ihren römischen Adler gezeigt haben. Und viele schwenken die wertvollen Gegenstände, die sie mitgebracht haben aus dem Sieg, wo sie erbeutet haben. Vielleicht hat auch Gefangene müssen noch mitlaufen und sind zur Schau gestellt worden. Und überall ein Jubelgeschrei, eine Begeisterung über den errungenen Sieg. Und das Bild von dem Triumphsieg, von dem Triumphzug, das bringt der Paulus jetzt da. So ist es mit der Auferstehung. Aus dem Kampf mit Hölle, Tod und Teufel, da ist Jesus als der Sieger hervorgegangen. Der Tod hätte ihn nicht können heben. Jesus hat den Tod und alle Mächte von der Finsternis entmachtet. Und jetzt veranstaltet er einen Siegeszug, wo er vielen verschiedenen Orten vorbeiführt. Und viele haben sich dem Zug angeschlossen. Die ganze Erkenntnis, die hört man, aber die schmeckt man auch, weil die Düfte durchs Land ziehen. Man könnte jetzt da im Prinzip die ganz am Anfang von der Predigt erwähnte Parfümmarke gerade wieder aufgreifen. Es schmeckt nach Truth, nach Wahrheit. Die Wahrheit breitet sich aus. Menschen erkennen sich selber im rechten Licht und verstehen, wer Jesus Christus ist. Wahrheit. Es schmeckt nach Escape, nach Rettung. Viele werden frei von dem, wo sie gebunden sind. Und es gibt echte Freiheit. Und wenn du spürst, du bist noch gebunden, bei Jesus gibt's Freiheit. Rettung. Veränderung ist möglich. Und man darf es tief einschnaufen und wird innerlich tief erfasst. Sie erleben Obsession, Ergriffenheit erleben sie. Und ihre Beziehung zu Jesus erzeugt dann aber auch Contradiction. Das gibt einen Widerspruch. Die Frühlingsluft, die von ihrem Leben ausgeht, steht im Widerspruch zu dem Verwesungsgeruch, wo sich überall in dieser Welt breit gemacht hat. Man muss ja immer aufpassen, von den eigenen Kindern etwas zu erzählen. Ich sage euch jetzt nicht ganz genau, welches Kind von mir das war, aber ein Kind, ich finde es spannend, haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Hat recht gestunken nach dem Sport, einfach geschmückt und hat versucht, durch den Duft das zu überdecken. Und hat müssen feststellen, dass überdecken, das klingt nicht. Es geht einfach nicht. Das ist ja gar nicht nur bei Kindern so. Früher haben sie das am Hof vom Ludwig XIV. In Frankreich, haben das Leute ja auch probiert. Die haben sich nicht gewaschen, aber mit allen möglichen Düften versucht, alles zu überdecken. Damals hat sich niemand gewaschen, sondern eben parfümiert. Aber der schlechte Körpergeruch, der wird nicht einfach durch Parfümduft überdeckt. Und jetzt ist unser Leben wie ein Haus. Unser Leben ist wie ein Haus. Das erste Mal müssen wir nämlich die Fenster auftun, gerade auch, ich nehme jetzt das Beispiel von dieser Wohnung, in der ich war. Man muss die Fenster weit aufreißen, damit zuerst einmal der alte Mief rausgeht. Das Frühlingsduft von der Auferstehung in mein Leben hineinkommt. Und dann ist Frühlingsputz angesagt. Das heisst, es muss gründlich gereinigt werden. Dann müssen wir Jesus reinlassen und er wird alle Räume mit seinem Christusduft vollständig ausfüllen. Aber wenn man an die Szene in Bethanien denkt, Maria hätte sehr teures Parfüm gekauft. Und an geeigneter Stelle hätte sie das mitgebrachte Parfümfläschchen verwendet und hat Jesus damit eingerieben. In dem Bericht von dieser Begebenheit, da hören wir, Johannes 12,3, das ganze Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Was für ein Unterschied. Zuerst einmal vorher traurige Gestalten, die Frauen auf dem Weg zum verschlossenen Grab, wird der Tote parfümieren und dann, was ihnen völlig unmöglich erschienen ist, der Stein ist weg, das Grab ist leer, der Tote lebt. Scheinbar Unmögliches ereignet sich in ihrem Leben. Und jetzt kann sie nichts mehr haben, sie gehen los und erzählen es den anderen. Und sie tun sich einreihen, einer nach dem anderen, in den Triumphzug von Christus. Und es strömt durchs ganze Land. Also ich habe mal einen Kollegen gehabt. Der hat so duftet, dass man immer genau geschmückt hat, ist er in der Nähe oder nicht. Und so einen Duft müsst ihr euch vorstellen. Wenn man genau weiss, ah ja, da ist er lang gegangen. Ich kann euch das einmal schnell zeigen, wie das ist. Ihr habt es nicht gern, gell? Aber ich mache es darum auch nur ein bisschen, vielleicht schmeckt man es ja ein bisschen. So einen Duft hat man dann plötzlich in der Nase, es sollte Frühlingsduft sein, also ihr verbreitet sicher einen besseren Duft. Aber so ist das gewesen, müsst ihr euch vorstellen, wenn man jetzt einen Weg geht, wo man genau weiss, und dann versprüht es. Und dann schmeckt man es überall. Die Frauen am Grab von Jesus. Excuse. Sogar beim Reto hinten ist es angekommen. Aber so soll es sein. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert man darauf? Genau. Aber da kommen wir mal noch dazu, wie die Leute reagieren. Die Frauen am Grab die von Jesus, die kehren sofort um, die erzählen von dem, was sie erlebt haben. Sie müssen unbedingt weiter erzählen. Wir lesen da, und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Also die haben ihnen zuerst einmal nicht geglaubt. Frauen kann man nicht glauben zu damaliger Zeit. Die sind nicht zugelassen worden als Zeugen vor Gericht. Sie haben sich selber überzeugen davon. Und später ist so eine ganze Duftfahne vom Grab von Jesus bis zu den Jüngern gekommen und von dort aus durch ganz Jerusalem. Der ganze Duft hat sich weitergezogen. Die Duftnote hat nicht nur Jerusalem, hat man nicht nur dort können schmücken, sondern ganz Judäa, Samaria und heute bis ans Ende der Welt. An allen Orten. An vielen Orten. Überall hat es geschmückt nach Leben. Was ist denn die besondere Eigenschaft von einem Duft? Es ist nichts Grosses, nichts Gewaltiges. Zuerst einmal ist er konzentriert in einem Fläschchen, kann dort eingefangen werden. Aber wenn er zur Entfaltung kommt, dann verbreitet er sich. Und dann hinterlässt er überall seine Duftspuren. Das Gute ist, ein Duft muss man ja nicht beweisen. Er ist einfach da. Er wird wahrgenommen. Man schmückt ihn eben. Und so ist es bei den Jüngern von Jesus auch. Sie sind wie ein Duft. Menschen, die mit Jesus leben, sind ein Christusduft für Gott. Überall, wo sich Jünger von Jesus befindet, schmückt's nach Christus. Überall dort, wo Jünger Jesu, wenn wir heute mit Jesus leben, dann schmückt's nach Leben. Dann geht von uns ein Duft aus. Die Frage ist, ob wir eher geruchsneutral sind oder ob man sogar einen schlechten Geruch verbreitet. Genau wie die Frauen am Grab selber haben wir keine Kraft, aus uns etwas zu bewirken. Aber das Leben, das in uns ist, ist Christus, der in uns lebt, der kommt zur Entfaltung. Der wirkt sich aus. Menschen, die mit Jesus leben, hinterlassen eine Duftfahne, hoffentlich eine feine. Und da redet Paulus dann weiter, im 2. Korinther, ob die Menschen nun die Botschaft annehmen und gerettet werden oder sie ablehnen und verloren gehen. Durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Für die einen ist es ein Verwesungsgeruch, der ihnen den Tod bringt, für die anderen aber ein angenehmer Duft, der ihnen neues Leben gibt. Das heisst, auch wenn wir duftet, wenn wir mit Jesus leben, bei der einen wird es so ankommen, bei der anderen so. Jetzt habe ich im Internet gelesen, dass es spannend ist bei der Parfümherstellung. Das ist ja wie so ein Orchester, das zusammenspielen muss. Das Zusammenwirken von vielen Bestandteilen zu einer harmonischen Komposition. Und das ist fast wie der Musik, was da zusammenkommt. Das nennen Fachleute anscheinend Kopfnoten, Herznoten und Basisnoten. Die Kopfnote ist das, was dir beim Duft, was du als allererstes wahrnimmst. Schon in den ersten paar Sekunden. Das ist die Kopfnote. Die Herznote denn, das ist das, sobald sich der erste Eindruck, die Kopfnote, verflüchtigt hat, kommt die Herznote. Wie der Duft sich auswirkt und wie er wahrnehmbar ist. Der eigentliche Duftcharakter von dem Parfüm. Und dann später kommt dann am Schluss die Basisnote. Das ist das letzte Wahrnehmbare von dem Duft. Und sie enthalten langanhaftende, schwere Duftstoffe, wo sogar noch eine Woche später anscheinend geschmückt werden können. Habe ich so im Internet gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich dusche vorher. Das Spannende ist ja, wie werden wir wahrgenommen? Wie ist das mit der Kopfnote, der erste Eindruck, der erste Geschmack, den man für uns überkommt? Und ich freue mich, wenn Leute neu zu uns da reinkommen und sagen, ja, ich habe mich gerade angenommen gefühlt. Die Leute kommen auf mich zu, ich fühle mich wohl. Ist es auch so, wenn sie länger noch da sind? Was verbreitet mir für einen Duft? Bei uns in der Gemeinde ist es vielleicht relativ konzentriert, weil wir ja alle duftet. Aber wie ist es denn draussen, wenn du mit Leuten zusammenlebst im Beruf, in der Nachbarschaft, mit Freunden? Was schmecken sie bei dir? Oder wenn sie dich schon lang, lang, lang kennen, wie ist die Basisnote? Was schmeckt man, wenn wir unterwegs sind? Bei der Parfümherstellung finde ich spannend, hat es anscheinend 32'000 Grundsubstanzen. Und je nachdem, wie man die zusammenmischt, entsteht etwas. Das ist eine gewaltige Vielfalt, die da oben ist. Und für mich ist das auch ein Bild für die Kirche. Ein Bild für den Lieb von Jesus Christus. Wie das alles zusammenspielt, wie viel da zusammenkommt und da entsteht dann ein Duft. Und ich hoffe, dass wir einen guten Duft abgeben. In unserem Zusammenspiel. Dass sich der Reichtum von Jesus Christus entfaltet, da zu Wettigen, im ganzen Limmattal und drüber aus. Es schmeckt nach Leben. Ich würde gern beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn Jesus Christus auferweckt hast aus dem Tod. Danke, dass wir das als Zeugnis in deinem Wort dürfen lesen und dürfen wirklich auch glauben und im Glauben annehmen. Danke, dass du den Tod besiegt hast, dass du Sieger bist und wir wollen uns einreihen in den Triumphzug, in den Siegeszug und deinen Sieg proklamieren. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns füllst wie ein Gefäß mit deinem Duft, mit deinem Parfüm. Dass wenn wir in den Alltag rausgehen, dass wir wohlriechend sein dürfen für die Leute um uns herum. Dass sie schmecken, dass da Leben ist, ewiges Leben. Jesus, und ich bitte dich, dass wir so dürfen den Wohlgeruch für dich sein. Dass überall, wo wir hinkommen, dass die Duftfahne von dem Christusduft sich verbreitet und dass noch viele Menschen dich dürfen kennenlernen. Als der, der für sie gestorben, aber auch auferstanden ist, der den Tod besiegt hat, und Verbindung zum Vater im Himmel wieder neu geschaffen hat. Danke, dass du uns so fest lieb hast und dass du die Beziehung zu uns willst. Danke dir, dass wir dürfen wissen, dass du auch heute noch Realität bist, dass du lebst, dass wir dich dürfen erleben. Danke, dass du das ganz fest in unser Herz hineingibst. Und ich bitte dich, dass du uns füllst mit dieser Freude, die von dir kommt, dass wir mitjubeln über deinen Sieg. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Amen.